Ja, guten Morgen. Ich habe nur das gedruckte Wort, deswegen brauche ich etwas mehr Platz für meine Predigten. Melanie, vielen Dank. Schön, dich auch in einem anderen Kontext zu erleben und zu sehen. Sie ist eine gute Studentin, auch im Bereich Musik mitverantwortlich. Und es ist gut, wenn ihr auch für sie betet und für die ganzen Studenten auch da seid, auch so was ihre Zukunft betrifft, auch was Herausforderungen betrifft, die ja jeder hat. Das ist sehr, sehr gut. Gutes tun tut gut. Das ist so ein bisschen heute Morgen auch meine Predigt, die mich ein Stück weit auch das Thema, das mich so bewegt, das wissen wir selber. Beschenkt zu werden tut gut, ja. Aber andere zu beschenken tut auch gut, stimmt's? Also es sind manchmal auch so Kleinigkeiten, so man ist unterwegs oder man ist im Auto unterwegs und gibt einem die Vorfahrt, obwohl man das eigentlich tun müsste und er bedankt sich, das tut gut. Ja, wenn man einkaufen geht, man überlässt einen anderen den Vortritt an der Kasse, weil der weniger hat, das ist schön und er bedankt sich. Also etwas Gutes zu tun ist etwas, was einem selber gut tut. Und das ist ein interessanter Aspekt, so eine gewisse Großzügigkeit, die wir haben dürfen, auch anderen gegenüber helfen zu können, helfen zu dürfen, das ist etwas, was auch sehr heilsam für einen selber ist. Die Zuwendung zum anderen. Und das ist etwas, was wir ja durchweg auch in der Bibel lesen. So der eine Aspekt ist, was bekomme ich? Und der andere Aspekt ist, was kann ich anderen geben? Und wo kann ich auch erleben, dass in diesem Miteinander von Geben etwas, ein Segen liegt, etwas Gutes liegt. Menschen, die geben können, die sind auch glücklicher, die großzügig sein können. Ich möchte eine kurze Hinführung machen zu diesem Thema. Kann man die Folien dann zeigen, ja, eine kurze Hinführung zu diesem Thema. Also das Thema ist das gute Wollen, so im Miteinander. Das ist etwas, was mich eigentlich, ja, mein ganzes Dienstleben auch immer ein Stück weit so begleitet hat. Und ich möchte zwei Bibelstellen nehmen, die aus der Herrenhuter Tageslosung kommen. Das ist so täglich Bibelworte, die man lesen kann, die man nicht lesen muss, aber die man lesen kann. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Ich schaue manchmal rein, nicht immer, aber manchmal schaue ich rein. Und dann gibt es das ein und andere Bibelwort, das mich tatsächlich anspricht. Dass ich das nicht nur an diesem Tag lese, sondern dass ich immer wieder lese. In den Tagen darauf oder auch in den Wochen darauf, mir vielleicht notiere, Gedanken dazu mache. Und das sind zwei Bibelstellen, die mich da angesprochen haben, die ich jetzt einfach mit hineinnehmen will im Vorfeld zu diesem Thema. Das eine war am 19.8., deswegen steht das Datum auch da, am 19.8., Psalm 37, Vers 8, da heißt es, steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Das hat mich angesprochen. Ja. Das ist auch etwas, eine Forderung an mich, an mein Verhalten. Ja. Steh ab vom Zorn, lass den Zorn. Ja, das ist wie wenn hier so kommt die Forderung, du kannst dich entscheiden, ob du jetzt zornig bist oder wirst oder nicht. Und lass den Grimm. Ich muss mich nicht immer aufregen. Wenn der andere mich aufregt, kann ich sagen, ja, der ist schuld, dass er mich aufregt. Aber letztendlich muss ich mich nicht aufregen, oder? Also wenn ich mir sage, ich muss mich jetzt aufregen, nein, ich muss mich nicht aufregen. Ich habe die Möglichkeit, auch anders zu reagieren. Entrüste dich nicht. Entscheide dich anders. Psalm 19, 15, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. David, der spricht so zu Gott und die Psalmen sind ja da sehr, sehr interessant, auch weil sie es vom Leben ganz praktisch erzählen. Und ein Stück weit reflektiert David so das, was er sagt in seinem Herzen. Wisst ihr, das, was wir uns selber sagen in unserem Herzen, was vielleicht gar nicht aus unserem Mund herauskommt, ist schon sehr wesentlich. Weil es schon zeigt, dass es uns prägt, oder? Selbstgespräche sind Ausdruck von meinen Überzeugungen, die ich habe. Und David geht vor Gott und sagt, schau auf das, was ich in meinem Herzen rede. Und was ich auch sage mit meinem Mund. Also korrigiere du mich. So, das ist ein bisschen so einführende Gedanke. Es geht also um das Herz. Im Alten Testament eine Umschreibung unseres Denkens, unserer Motivation, das, was wir wollen, wo wir Entscheidungen treffen, Erinnerungen, das ist alles, was das Alte Testament mit Herz umschreibt. Also steh ab vom Grimm. Was will ich tun? Was will ich nicht tun? Im Psalm 15 geht es auch davor in diesem Psalm geht es auch um verborgene Sünden, Vers 13, und dass das Gesetz des Herrn froh und frei macht, die Augen erleuchtet, das Herz erquickt und die Seele erfreut. Also das Gespräch des Herzens, auch das Nachdenken, der Klang in mir. Und da bin ich so von verschiedenen Seiten dieses Thema herangekommen. Auf der anderen Seite war es so, wo ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe über Tugend, was auch für mich immer wieder so mit relevant ist im Unterricht, über Tugend, Charaktereigenschaften zu reden, die das gut umschreiben. Und da gibt es zwei zentrale Persönlichkeiten. Das ist im Alten Testament Mose, im Neuen Testament Jesus. Da möchte ich etwas später dann darauf kommen. So, Jesus sagt von sich, er ist sanftmütig. Jesus sagt, die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Und Paulus erwähnt es in einigen Briefen. Eines der vier Grundbedürfnisse, die man erkennt aus der Psychologie, das ist Bindung, also Beziehung. Jeder Mensch strebt nach einer stabilen, positiven Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, vor einigen Tagen kam die neue Shell-Studie heraus. Shell-Studie ist so eine aus den Sozialwissenschaften kommende Studie, die das Sozialverhalten von Jugendlichen zwischen 14 und 24 untersucht, wird tatsächlich von Shell finanziert, aber ist eine neutrale Studie. Jede vier Jahre kommt diese Studie heraus, jetzt erst kürzlich kam die letzte heraus und sie untersuchte so die Werte, die Einstellungen, die Bedeutungen, die Ängste, was Jugendlichen zwischen 14 und 24 eben so umtreiben. Es ist immer sehr interessant, das auch anzuschauen, was sich so in unserer Gesellschaft bewegt, vor allem auch bei Jugendlichen. Und ich habe mir das gestern Abend nochmal angeschaut und bin drauf gestoßen in der Zeitung, in der Presse. Und ich möchte euch nur die ersten drei Bereiche nennen von dem, was sich Jugendliche wünschen. Und das ist hochinteressant. 95% der Jugendlichen zwischen 14 und 24 wünschen sich gute Freunde. 94% wünschen sich in der Zukunft einen Partner, dem sie vertrauen können. Das sind Werte, wo wir denken, das ist gar nicht mehr so up-to-date, stimmt's? Ja? Also Zuverlässigkeit in der Partnerschaft. 94%, 92% wünschen sich ein gutes Familienleben. Also eigentlich so ganz anders, wie man sich das so vorstellt. Ja, Jugend, das kennen wir alle, die älter geworden sind, die noch drin sind, die wissen, das ist ein schwieriges Zeitalter, wo die Eltern schwierig werden und einen einfach nicht mehr verstehen oder verstehen wollen, was das Leben nicht so einfach macht. Aber im Bereich Beziehung ist es doch markant zu sehen, welche Werte da sind. Das ist stabile Freundschaften, ein gutes Familienleben, so Echtheit und Wertschätzung untereinander. Deswegen das Thema, das Grundbedürfnis nach Bindung ist etwas ganz, ganz, ganz Zentrales. Und wie können wir diesem Wert entgegenkommen und ihn fördern? Das ist so diese Frage, die mich auch sehr stark beschäftigt hat. Welchen Einfluss habe ich darauf? Sich selber ist man ja oft toleranter, gell, als anderen gegenüber. Welchen Einfluss habe ich darauf, dass Bindungen und dass Beziehungen besser gelingen? Römer 12, Vers 2 habe ich auch auf der Folie, da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, schreibt Paulus an die Römer, sondern verändert euch wie durch Erneuerung eures Sinnes, also durch Denken. Ja, das ist nicht etwas, was über Nacht so kommt und heute Abend schlafe ich ein und ich ärgere mich über irgendjemand und morgen ist alles gut. Das kann zwar sein, aber in der Regel geht es darum, dass ich mich auf Dauer verändere in meinem Denken, in meinen Überzeugungen dem anderen gegenüber. Das ist nicht etwas nur, was der Heilige Geist tut, das kann er auch tun natürlich, sondern das ist etwas, was wiederum in meiner Verantwortung liegt, wo Paulus sagt, verändert euer Denken. Das hat mit Kognition zu tun, verändert es, damit ihr erkennt, was gut ist, damit ihr erkennt, was Gott wohlgefällig ist, damit er das Richtige tut. Also wir können etwas tun, das ist doch auch eine Chance, oder? Also ich kann mich verändern, ich kann etwas tun, ich kann Einfluss nehmen darauf, wie wir uns einander begegnen, wie die Atmosphäre ist in der Familie, im Betrieb, in der Gemeinde, darauf kann ich Einfluss nehmen, ich bin ein Teil davon. Und das ist doch eine Chance, das ist doch eine Möglichkeit, die jeder von uns hat. Was ist gut? Und ich mag Erich Kästners Aussage, der sagt, es gibt nichts Gutes außer Man tut es. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also es sind Fragen, wie gestalten wir Gemeinschaft? Wie spürt mein Partner, meine Kinder, meine Kollegen das? Wie spüren die das dann? Wie kommen wir miteinander aus? Wie reagiere ich, wenn ich ungerecht behandelt werde? Kann ich auch mal nachgeben, wenn es unfair wird? Das ist eine spannende Frage. Welche Art von Mensch will ich sein? Was ist mein innerer Kompass? Wie will ich mich gegenüber mir selbst und gegenüber anderen und gegenüber meiner Umwelt verhalten? Was ein Mensch möchte ich sein? Ich habe einige von diesen Aussagen bei mir im Büro an der Wand hängen, weil es für mich so wichtig geworden ist, hier auch eine Art Kompass zu haben in meinem Denken. Wie will ich dafür sorgen? In Kapitel 4, Vers 8, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi, sagt er, machen wir uns einmal Gedanken über diese Aussage, was Paulus hier sagt. Er sagt weiter, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, also was echt ist, was ehrbar ist, was man loben kann, was gut ist, was gerecht ist, also im Umgang auch miteinander, in der Fairness, was rein ist, was liebenswert ist, also in der Motivation, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Die Frage ist also, was bringe ich ein? Was bringe ich ein in eine Gemeinschaft? Welchen Einfluss kann ich haben in einer Gemeinschaft? Was kann ich tun? Es geht weniger um die Frage, was kann ich bekommen? Ja auch, es ist ja gegenseitig, wenn es gut geht. Aber die Frage ist mal, was kann ich tun? Zu den Korinthern schreibt Paulus, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und während wir ihn anschauen, werden wir verwandelt, da steht das Wort Metamorphose, das kennen wir aus dem Biologieunterricht, wer sich noch daran erinnern kann, ja. Metamorphose, die Verwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling. Also es ist ja ein Wunder. Und so sagt Paulus, wenn wir nah bei Jesus sind, was wir auch vorher gesungen haben, wenn wir nah bei Jesus sind, wenn wir mit ihm uns, wenn wir ihm uns nähern, wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns von ihm beeinflussen lassen, dann geschieht in uns eine Veränderung, eine Metamorphose in sein Wesen hinein. Und das Wesen Jesu, ich denke, das kennen wir. Ich bin sanftmütig, demütig, komm zu mir. Wir haben es vorher gehört, auch in diesem Zuspruch, den wir gehört haben, auf Jesus zu schauen. Wo gehe ich hin? Das ist wie so ein Leuchtturm. Und ich sage auch von mir ganz ehrlich, ich schaffe es nicht immer, das Gute einzubringen. Aber es ist wie ein Leuchtturm, den wir vor Augen haben, wenn wir unterwegs sind. Und dann gibt es Wellen, dann gibt es Stürme, dann gibt es Winde, die einen immer wieder wegtreiben vom Kurs. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo ich sage, wie konnte ich nur? Ich wollte das doch gar nicht. Ja, okay, trotzdem bleibt der Kurs, versteht ihr? Der Kurs, das große Ziel bleibt diese Veränderung und Gutes tun zu wollen aus tiefster Überzeugung heraus. Und da bin ich auf dieses Wort Sanftmut gestoßen, das gar nicht so populär ist. Also Sanftmut, ich weiß nicht, wenn ihr an Sanftmut denkt, da denkt man vielleicht eher so ein bisschen Weichei oder der sich nicht durchsetzen kann oder so ein bisschen, der sich zurückzieht, der sich und so weiter. Ja, also sanft, ja, Sanftmut, vielleicht Wäsche, sanft, ja. Da ist es was Positives konnotiert, aber Sanftmut sonst eher etwas nicht so gebräuchlich. Es ist auch gar nicht so einfach zu übersetzen. William Barclay, ein Professor für Theologie und Bibelkritik in Glasgow, der schreibt, im Laufe unserer Betrachtung werden wir sehen, dass es im Deutschen kein ebenbürtiges Wort für das hier verwendete Wort gibt. Andere Umschreibungen, auch auf der Folie, seht ihr hier, ist Friedlichkeit, Freundlichkeit, Zartheit, beruhigend, schon interessant, ja, geduldig, einfühlsam, verständnisvoll, bescheiden, friedlich und selbstbeherrscht. Also eine ganze Reihe von Interpretationsmöglichkeiten, die sich auf dieses Wort vom Grundtext her beziehen. Die Griechen kannten auch schon die Vorzüge der Sanftmut, also es geht Sanftmut war damals viel stärker noch verankert, als es heute ist. Vielleicht ist es auch, hat es auch etwas zu tun mit dem Trend in unserer Gesellschaft, ja, eher härter zu sein. Und Aristoteles beschreibt es in seiner Ethik, so wie jede Tugend, also er bringt so den Begriff, die Definition auch von Tugend, mit her, das geht mit auf ihn auch zurück, ist so ein Mittelweg zwischen zwei Extremen. Also eine Tugend ist ein Mittelweg zwischen zwei Extremen. Ja, also Sparsamkeit kann Geiz auf der einen Seite bedeuten oder Verschwendung auf der anderen Seite bedeuten. Ja, in der Mitte hätte man den Begriff der Schwäbisch, ich komme aus Schwaben, der schwäbischen Sparsamkeit. Ja. Also Aristoteles sagt zu Sanftmut, er sagt, es ist die Mitte zwischen hemmungslosem Zorn, also hemmungsloser Zorn auf der einen Seite, Unbeherrschtheit auf der anderen Seite und auf der anderen Seite Gleichgültigkeit. Also hier haben wir Gleichgültigkeit und hier haben wir Unbeherrschtheit. Und Aristoteles sagt, Sanftmut ist in der Mitte drin. Das heißt, Sanftmut hat beide Aspekte mit drin. Ja, Sanftmut ist auf der einen Seite gleichgültig, sie lässt sich nicht irgendwie erregen zu irgendetwas hin, also hat auch keinen Antrieb. Und auf der anderen Seite ist sie übersteigert, der übersteigerte, übertriebene Zorn, das Unbeherrschte auf der anderen Seite. Sanftmut, sagt er, ist genau in der Mitte. Und das wird definiert als ein sanftmütiger Mensch. Ja, auch auf der Folie, am rechten Ort, ist sonnig, am rechten Ort gegen die richtige Person, in der richtigen Art, im richtigen Augenblick und in der richtigen Dauer. Schön, gell? Also ein sanftmütiger Mensch hat durchaus, ja, der hat schon Emotionen, ja, der kann sich da schon einsetzen. Aber es ist so eine Art kontrolliert. Es ist die Vereinigung von Kraft, Leidenschaft, sich einzusetzen für was, versteht, da kann ja auch Erregbarkeit herkommen, sich einzusetzen, sich ereifern für was auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Milde, die da mitspielt. Ja, das ist Sanftmut, das ist ein hochinteressanter Begriff, der hier verwendet wird. Und dieses ist ein bisschen verloren gegangen bei uns. Sanftmut hat eben nichts mit Ergebenheit, mit Nachgiebigkeit und mit Schwachheit zu tun, sondern es ist ein heilsames, ein stärkendes, ermutigendes und stützendes Miteinander. Es ist wichtig, es ist wie ein Bindemittel in der Beziehung, die man miteinander hat. In der Bibel gibt es zwei Personen, das habe ich vorher erwähnt. Es ist Mose. In 4. Mose heißt es, also es gibt immer Situationen, die einen extrem herausfordern. Gell? Das waren Miriam und Aaron. Die haben gegen Mose geredet. Im Grundtext steht, sie haben übel über Mose geredet. Also es ist ein bisschen mehr wie gegen, wenn man gegen jemanden spricht, als wenn man übel über jemanden spricht. Ja, das ist dann schon sehr negativ. Wegen seiner Frau, die er zu sich genommen hat. Und dann hat der Herr etwa nur mit Mose geredet. Also sie haben ihm da einiges vorgeworfen. Das war nicht angenehm. Der Herr hörte dies. Ja. Mose aber war ein überaus, und da taucht dieser Begriff auf, Mose war aber ein überaus sanftmütiger Mensch. Sanftmütiger als irgendein anderer auf der Erde. Das ist interessant, ja, wenn wir das von Mose lesen. Also Mose wird diese Charaktereigenschaft zugesprochen. Und wer Mose kennt, also wer Kinderstunde und Kinderkirche mitgemacht hat, so, der weiß, wer Mose ist. Ja. Mose hatte durchaus auch andere Charakterzüge, stimmt's? Ja. Mose war nicht immer der Sanftmütige, eben war es nicht. Ja, als er gesehen hat, wie ein ägyptischer Aufseher die Juden behandelt hat, da hat er ihn erschlagen. Ja, das war Mose. Also er wurde übermannt vom Jähzorn, er wurde übermannt von Zorn, er konnte sich nicht mehr kontrollieren oder einen anderen Menschen totgeschlagen. Versteht ihr? Jähzorn. Ja? Die eine Seite, das Extrem, Jähzorn. Aber Mose hat sich verändert, inzwischen war er Führer geworden, er stand dem Volk vor, er hatte manches erlebt, er war gereift, er hat sich entwickelt, auch selber als Persönlichkeit, er kam selber an seine Grenzen, Gott hat ihn wieder berufen, das war alles keine leichte Aufgabe. Und ein Volk zu führen, glaub mir, ein Mann ohne Rückgrat, ein Weichei, hätte das nicht gekonnt, stimmt's? Ein Volk zu führen, braucht Kraft und Mut und Entschlossenheit, Entscheidungsfähigkeit. Das ist nicht jemand, der sich zurückzieht und nicht getraut und allem ausweicht, was problematisch und was schwierig wird. Nein, Mose war ein Führer. Ja, Mose war ein Leiter. Er hatte Führungsqualitäten. Und anstatt aufzubrausen, hier jetzt als Miriam und Aaron böse über ihn geredet hätten, ja, wir kennen dieses, er hat den anderen Aufseher erschlagen. Also da war was drin in Mose. Aber anstatt hier aufzubrausen und seine Machtposition zu verteidigen, blieb er ruhig. Mose war sanftmütiger als jeder andere Mensch auf dieser Erde. Versteht? Und das hat mir gefallen. Ich muss mich nicht aufregen, bin ich noch bei diesem Satz. Versteht ihr? Also in Mose schlummerte dieser Vulkan, aber er hat gelernt, ihn zu beherrschen. Ja? Er kam in die Mitte von diesem Extrem der Unbeherrschtheit, kam er in die Mitte hin in Richtung Sanftmut. Versteht ihr? Ohne zu weich zu werden, aber in die Mitte von dieser Sanftmut. Er hat sich offenbar so in die Mitte hinein bewegt. Ganz vorne zu stehen, ohne die Ellbogen ausfahren zu müssen, ohne sich durch Gewalt verteidigen zu müssen. Er hätte ja die Machtposition gehabt, aber er hat sie nicht genutzt. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten oder wie schnell wir reagieren bei einer Art von Ungerechtigkeit. Ja, und vielleicht kann das der eine oder andere mitnehmen. Muss ich immer so reagieren? Versteht ihr? Oder kann ich auch anders reagieren? Was kann ich einbringen in eine Gemeinschaft? Hat der Ärger mich oder habe ich den Ärger im Griff? Das ist doch die Frage. Mose hatte die Kraft, ruhig und kontrolliert zu bleiben, und das wünsche ich mir. Das ist so mein Leuchtturm, zu sagen, ja, es gelingt nicht immer, aber ich möchte lernen. Und für die anderen gilt natürlich auch, aus sich herauskommen zu können, eben nicht alles laufen zu lassen, sondern auch hinzustehen. Versteht ihr das? Auch in der Entwicklung der Persönlichkeit. Sanftmut hat die Kraft, Ungerechtigkeit einmal auszuhalten. Haben wir dann Bartinger aufgeschrieben. Sanftmut hat die Kraft, auch einmal ein Wort hinunterzuschlucken. Daran ist noch niemand erstickt. Sanftmut hat die Kraft, geduldig auf Selbstverteidigung zu verzichten. Sie bewahrt vor Kränkung. Sanftmut wirkt deeskalierend, vergebungswillig, sodass eben nicht ein Wort das andere ergibt. Ich weiß nicht, ob die vier apokalyptischen Reiter eine Ehe kennen, nach John und Julie Gottman. Das sind Ehetherapeuten, die ganz viele Erfahrungen gemacht haben und auch Bücher geschrieben haben. Und Gottmans, die haben dann so vier apokalyptische Reiter entwickelt, einer Ehe oder man kann auch sagen einer Beziehung. Wer jetzt nicht verheiratet ist, kennt diese Dynamiken auch. Eben angelehnt an die Apokalypse, ja, in der Offenbarung, die Reiter, die Zerstörung bringen. Und das ist interessant, da mal ranzuschauen. Und sagt, der erste Reiter, der angaloppiert kommt, das ist negative Kritik. Du immer mit deinem, kennt ihr das? Ja. Du hast schon wieder. Und kannst du nicht lernen, das? Und ja, das geht so schnell. Das ist Kritik, Schuldzuweisungen, möglichst eben mit Daumen und immer, die nicht differenziert, kennen wir im Alltag. Aber dann ist es die Frage, kommt, wenn der zweite Reiter kommt. Der zweite Reiter ist Verteidigung. Das ist ein Gegenangriff aus der Verletzung heraus. Ja, du doch auch und sei doch nicht so und meinst du nicht und schau doch mal auf die, du hast auch Fehler. Ja. Wenn meine Frau zu mir sagt, du hast da nicht und das gemacht, da kommt bei mir reflexhaft, aber du hast das und das auch nicht gemacht, versteht ihr? Also der zweite Reiter kommt so schnell angaloppiert und dann wird es immer schwieriger, versteht ihr? Wann kriege ich da die Kurve? Der dritte Reiter ist Verachtung. Das wird schon schwierig, ja, das ist ein Sarkasmus. Kennt ihr das? Ja, wenn jemand sarkastisch wird, wenn er nicht mehr objektiv ist, Zynismus bewusst zu verletzen. Kennt ihr das? Ich kenne die Knöpfe bei meiner Frau, die ich drücken kann, wenn es in die Richtung gehen soll. Sie auch. Wir wissen das. Aber wir dürfen das nicht machen. Versteht ihr? Wenn man es macht, wird es problematisch. Dann muss man sich ganz schnell entschuldigen. Ja? Also, ja. Aber so sind wir. Versteht ihr? Und der vierte Reiter ist Mauern. Der vierte Reiter rutscht mir durch den Buckel runter. Ich rede nicht mehr. Ich ziehe mich zurück. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Also Kritik, negative Gegenkritik, vor allem mit diesen Begriffen immer dauernd und du und immer wieder, hatte ich keinen Wert mit dir. Verachtung, Zynismus, du kannst uns, schau doch mal an. Zynismus ist schon eine Stufe höher. Und das vierte ist Mauern. Und so sagen sie, Gottmanns, das sind diese vier apokalyptischen Reiter, die kommen, da müssen wir aufpassen, versteht ihr? Was zerstört Beziehung? Sanftmut wendet sich eben dem Positiven zu, das ist eben der Gegenpart davon. Sanftmut wendet sich zu. Es geht nicht darum, sich immer wichtig zu nehmen, sondern auch den anderen zu sehen. Was will ich? Und wir kennen alle diese Zentrifugalkräfte in der Beziehung, die einen auseinanderziehen, ja, und voneinander wegbringen. Keine Ehe, behaupte ich mal, beginnt mit dem Vorsatz, sich nach 3 oder 4 Jahren scheiden zu lassen. Keine Partnerschaft, oder? Also kenne ich niemand. Ich habe viele Paare auch getraut und Umgang gehabt. Niemand sagt, ah ja, wir halten es 4 Jahre aus und dann schauen wir mal. Ja? Wenn er nicht so will wie ich, dann gehe ich. Macht niemand. Und trotzdem passiert so oft. Niemand möchte, und ich wage auch nochmal eine Behauptung, Verletzungen, die passieren, sind in der Regel nicht bewusst negativ bösartig. Die gibt es auch, aber viele Verletzungen geschehen einfach im Miteinander. Vieles wollen wir eigentlich nicht. So ist meine Erfahrung. Aber wir verletzen uns ständig. Ständig passiert irgendetwas und das fordert heraus, dem entgegenzutreten. So vieles passiert einfach im Miteinander und Sanftmut wird dem entgegen, eben mal die Klappe zu halten und nichts zu sagen und diesen Kreislauf zu unterbrechen. Und das kostet Energie. Gerald Hüther, Neurobiologe, er sagt, Menschen brauchen einander, um wirklich glücklich zu sein und glücklich sein zu können. Und er sagt, indem wir einmal auf Kritik und Nörgeleien verzichten und stattdessen wertschätzend und motivierend, ich sage jetzt einmal sanftmütig, ja, meine, Klammer auf, Klammer zu, indem wir wertschätzend und motivierend miteinander umgehen, können wir zu Großem wachsen. Das hat mir gefallen. Wir können zu Großem wachsen. Das hat mir gefallen. Ja. Wohin geht's? Welchen Einfluss kann ich nehmen? Sanftmut ist wie eine Salbe, hat jemand geschrieben, welches auf eine Wunde oder Entzündung aufgetragen wird. Sie lindert die Schmerzen und unterstützt den Prozess der Heilung. Sanftmut hilft, seelische Verletzungen und Schmerzen zu heilen. Freundlichkeit, Zartheit. Beruhigend, geduldig, einfühlsam, verständnisvoll, friedlich, selbstbeherrscht, eben auch kraftvoll. Mose. Die zweite Persönlichkeit ist Jesus. Matthäus 11, 28, kennen wir alle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt es von sich aus. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie gut tut das? Zu Jesus zu gehen, wurden wir heute Morgen auch schon aufgefordert, zu Jesus zu gehen. Warum tun wir das so gern? Weil er sanftmütig ist. Und weil seine Last leicht ist. Und weil Raum der Erneuerung bei ihm ist. Deswegen gehen wir gern zu Jesus. Und es ist interessant, dass gerade dieser Begriff ihn umschreibt. Am Anfang des Evangeliums schreibt Johannes in seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Und so hat Jesus ihn wahrgenommen, so hat Johannes ihn wahrgenommen. Und wisst ihr, es ist das Gleiche, Jesus voller Gnade und Wahrheit. Das ist genauso im Miteinander, das muss sich ausgleichen. Was ist Gnade ohne Wahrheit? Versteht ihr, das wäre auch ein Extrem. Gnade ohne Wahrheit ist willkürlich, ist weich, ist tolerant, übersieht alles. Das ist so, versteht ihr, auch in der Erziehung, wenn man alles, nichts korrigiert, ja, also Liebe, versteht ihr, Liebe, Gnade, ja, ist immer das Liebe und das Nette und das andere, so, das ist die eine Seite extrem, aber auf der anderen Seite, Wahrheit ohne Gnade ist auch hart, oder? Wahrheit ohne Gnade ist eine Regel. Wahrheit ohne Gnade ist, so müssen wir tun. Das gilt, Punkt. Wenn man das erfüllt, dann ist es gut. Das ist Wahrheit ohne Gnade. Das ist hart, das kann kalt sein. Gnade ohne Wahrheit kann zu weich sein, zu nachgiebig sein. Okay? Und was Johannes sagt, er sagt, wir haben ihn erlebt voller Gnade, aber auch voller Wahrheit. Und das ist so, Jesus blieb auch stehen in manchen Dingen. Jesus hat Menschen frustriert, stimmt's? Jesus war klar. Er war nicht weich. Manchmal wird auch seltsam gesagt, ein bisschen Weichheit empfunden. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Es geht um Korrektur, auch um Lebensordnung. Und das hat Jesus auch gebracht. Beides ist wichtig. Und noch ein Beispiel. Als Jesus mal unterwegs war, heißt es im Lukas-Evangelium, das habe ich glaube auch auf der Folie, Da waren sie unterwegs und ich finde es so toll als Bild. Ja, waren sie unterwegs und dann heißt es, und es kam ein Gedanke unter ihnen auf. Kennt ihr das? So plötzlich taucht so ein Gedanke, ein blöder Gedanke taucht auf. Ja. Man geht so wunderbar miteinander und redet über gute Sachen und plötzlich heißt es, und es kam ein Gedanke unter ihnen auf, wer ist der Größte? Ja, versteht ihr? Es plötzlich irgendwie, wir haben sie drüber diskutiert. Und das ist heute auch auf eine Frage der Nachgiebigkeit. Größe ist nicht immer, sich durchsetzen zu müssen, oder? Größe hat auch mal damit zu tun, sich zurückzuhalten. Jesus sagt, wer der Kleinste ist, der ist groß. Das ist nicht so einfach. Also Sanftmut kommt nicht von der Position her, von der Machtposition her, sondern von einer inneren Stärke und von einer inneren Sicherheit. Weg von der Ich-Rotation hin zu einer Du-Rotation. Jesus, der Matthäus stellt, da heißt es noch, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist etwas, versteht ihr, wenn ich so bin, sanftmütig, dann hat es auch damit zu tun, dass ich innerlich ein Harmonieklang empfinde in meinem Herzen. Ruhe im Herzen, Ruhe in der Seele zu haben. Nochmal, wann soll ich lieber still sein? Das hat mit Klugheit zu tun. Hat der andere es tatsächlich so gemeint, wie ich es empfunden habe? Warum reagiere ich so gereizt? Was liegt denn an mir? Bin ich wirklich so wichtig? Das ist immer, was wir auch bei uns, sage ich ganz offen, auch in unserer Ehe immer wieder erleben, sagen, wie schnell eskaliert etwas und wie kriegen wir das wieder runter und wie können wir diese Reiter eindämmen, versteht ihr? Ja, damit, und das hat eben, und da ist das Wort Sanftmut, ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Wort, weil das eben viel Kraft hat. Strebe nach, sagt Paulus zu Timotheus in 1. Timotheus 6, strebe nach Sanftmut und korrigiere dein Fehlverhalten. In Sanftmut. 2. Timotheus 2, 25. Ich möchte das euch bitten, in den Alltag mit hineinzunehmen. Schaut selber. Martin Luther hat ein Zitat, habe ich ein Zitat gefunden, das heißt, Sanftmut ist der Himmel, Zorn die Hölle. Die Mitte zwischen beiden ist diese Welt. Darum, je sanftmütiger du bist, desto näher bist du dem Himmel. Das ist ein schönes Zitat. Das prägt uns. Das ist einfach basic im Umgang miteinander. Ich möchte abschließend noch ein Zitat von Augustinus, das habe ich irgendwo mal auf einer Tagungsstätte gefunden, ist schon viele, viele, viele Jahre her, aber das hat mich nie verlassen. Das stand da im Eingang in der Mauer, in der Betonmauer drin und das hat mich angesprochen, ich habe es gleich abgeschrieben und das möchte ich noch mit euch lesen. Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, zusammen schöne Bücher lesen, sich necken, dabei aber auch einander Achtung erweisen, mitunter sich auch streiten ohne Hass, so wie man es wohl einmal mit sich selbst tut und manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen. Und damit die Eintracht würzen, einander belehren und voneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen und die Ankommenden freudig begrüßen, lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen. Sich äußern in Miene, Wort und draußen freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen, sodass aus den vielen eine Einheit wird. Amen. So, wir alle, jeder Einzelne kann dazu beitragen. Und da können wir uns immer wieder auch in diesen Spiegel stellen, den wir haben, auch bezogen auf Jesus, dieses Widerspiegeln. Ich weiß, da gibt es auch das eine und andere zu bedenken. Dann manchmal sind es Verletzungen, die einen da hindern. Manchmal sind es Enttäuschungen, Lebensgeschichte, ich weiß. Aber das sollte man einfach einmal so eine Mitte markieren im Umgang eben auch miteinander. Und da wünsche ich euch einfach viel Erfolg und Gottes Segen. Amen.